Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Höchster Alarmzustand in Südkorea. Nach dem Schusswechsel mit Nordkorea fürchtet man eine Eskalation. Zwei Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Außerdem in der Sendung ein junger Bischof. Der 44-jährige Felix Gmür wird Vorsteher des größten Bistums der Schweiz, des Bistums Basel. Die jungen Kriminellen. Die Schläger von München wären in der Schweiz milder bestraft worden. Ist unser Jugendstrafgesetz so mild? Fragen wir den leitenden Jugendstaatsanwalt des Kantons Zürich im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon Ivana Privakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen mit Daniel Hofer.
Nord- und Südkorea haben sich gegenseitig mit Artillerie beschossen. Dabei kamen auf südkoreanischer Seite laut offiziellen Angaben zwei Soldaten ums Leben. 17 weitere wurden verletzt, ebenso drei Zivilpersonen. Über allfällige Opfer auf nordkoreanischer Seite ist nichts bekannt. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs griff Nordkorea eine südkoreanische Insel an der umstrittenen Seegrenze im Chinesischen Meer an, worauf man das Feuer erwidert habe. Nordkorea seinerseits erklärte, es sei von Südkorea angegriffen worden und habe zurückgeschossen. Die südkoreanische Armee wurde nach dem Angriff in den höchsten Alarmzustand seit dem Ende des Koreakriegs 1953 versetzt. Die USA, europäische Staaten und China zeigten sich besorgt über den Artilleriebeschuss. Sie riefen beide Länder zur Besonnenheit auf und warnten vor einer weiteren Eskalation. Die UNO hat ihren AIDS-Weltbericht veröffentlicht. Darin ist zu lesen, was teilweise schon bekannt ist. Nämlich, dass die Zahl der Neuinfektionen seit 1999 um fast 20% zurückgegangen sei. Und dass sich vor allem in Schwarzafrika in den letzten Jahren weniger Menschen mit dem HIV-Virus angesteckt hätten. Die UNO hat aber auch Unerfreuliches zu berichten. In 7 Ländern habe die Zahl der Ansteckungen um 25% zugenommen. Die Mehrheit dieser Länder befinden sich in Osteuropa und Zentralasien. Der Luzerner Theologe Felix Gmür wird neuer Bischof des Bistums Basel. Der 44-Jährige ist derzeit Generalsekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz. Als Bischof des Bistums Basel tritt er die Nachfolge von Kurt Koch an, der vom Papst nach Rom berufen und am letzten Samstag zum Kardinal ernannt wurde. Das Bistum Basel ist mit mehr als 1 Million Gläubigen das grösste der Schweiz. In der Schweiz lanciert eine bürgerliche Gruppe eine Volksinitiative, mit der erreicht werden soll, dass die Schweiz für mindestens 10 Jahre keine Beitrittsverhandlungen mit der EU führt. Der Text der Initiative mit dem Titel «Für ein EU-Beitrittsmoratorium» wurde heute im Bundesblatt publiziert. Bis Mai 2012 sollen nun 100.000 Unterschriften gesammelt werden. In der Schweiz sind von Januar bis Oktober so viele Firmen Konkurs gegangen wie noch nie. Das meldet die Wirtschaftsauskunftsdienst Dun & Bradstreet. In den ersten 10 Monaten dieses Jahres hätten über 5.000 Firmen ihre Geschäfte eingestellt. Dies sei eine Zunahme um 24% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Man erwarte, dass sich dieser Trend fortsetze. Am stärksten betroffen sind Restaurants, Personalvermittler und Handwerker. Auch nach der Bologna-Reform, die die Studiengänge strafft, haben viele Studenten eine Arbeit, um sich ihr Studium zu finanzieren. Das zeigen Zahlen des Bundes aus dem letzten Jahr. Demnach gehen 75% einer Erwerbsarbeit nach. Das sind nur leicht weniger als bei der letzten Erhebung vor ein paar Jahren. Die wichtigste Einnahmequelle von Studenten sind aber nicht Nebenjobs, sondern die Eltern, die ihre studierenden Kinder mit Geld unterstützen. Weil das Casino Schaffhausen eine Spielsüchtige zu spät gesperrt hat, muss es eine Buße von 440.000 Franken bezahlen. Die Buße ausgesprochen hat das Bundesverwaltungsgericht. Die Frau hatte bei ihrem Arbeitgeber fast 3 Millionen Franken veruntreut. Als Motiv gab sie ihre Spielsucht an. Das Schweizer Hörgeräteunternehmen Sonova, die frühere Phonak, ruft weltweit ein Hörgeräteimplantat zurück. Ein bestimmtes Gerät der amerikanischen Sonova-Tochter Advanced Bionics habe zu Problemen geführt. Das Implantat habe in zwei Fällen operativ entfernt werden müssen, weil die Patienten über starke Schmerzen oder etwa zu laute Geräusche geklagt hätten, teilt Sonova mit. Der weltweite Rückzug sei eine Vorsichtsmaßnahme. Schwere Schäden für Patienten seien nicht zu erwarten. Die Aktien der Sonova Holding gerieten massiv unter Druck und brachen seit Handelsbeginn vorübergehend um bis 8% ein.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Artilleriefeuer zwischen Nord- und Südkorea, Tote, Verletzte. Wir fragen, wie brenzlig die Lage in Ostasien ist. Dann der neue Hirte von Basel. Wer ist der Mann, der bald Bischofsring, Mitra und Stab bekommt? Warum verbieten, was niemand will? Die Frage zur neuesten Anti-EU-Initiative. Wie wählen ohne echte Demokratie? In Ägypten beschäftigt die Frage die Bevölkerung und entzweit die Opposition. Ist das Schweizer Jugendstrafgesetz zu mild? Wie umgehen mit kriminellen Jugendlichen? Antworten gibt der leitende Jugendstaatsanwalt des Kantons Zürich im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.470 Punkten minus 1%. Der Euro wird zu 1.33,87 gehandelt, der Dollar zu 98,59 Rappen. Das Wetter im Norden fällt heute etwas Regen oder oberhalb von 400 bis 700 Metern Schnee. Im Tessin gibt es mit Nordwind viel Sonnenschein bei Temperaturen um 10 Grad und auch im Engadin ist es recht freundlich. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und es fällt etwas Schnee bei 3 Grad. In den Alpen gibt es längere sonnige Abschnitte und südlich der Alpen scheint die Sonne ganztags bei 9 Grad. Am Donnerstag geht es mit vielen Wolken und etwas Schnee weiter und auch im Süden nimmt die Bewölkung wieder zu. Verkehrsinfo Deris von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Es tönt bedrohlich, was sich an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea tut. Die südkoreanische Armee sagt, ihre Stellungen auf einer Insel im chinesischen Meer seien von der nordkoreanischen Artillerie mit zahlreichen Granaten angegriffen worden. Zwei Soldaten seien dabei getötet und mehrere verletzt worden. Verletzte habe es auch in der Zivilbevölkerung gegeben. Der Süden hat offenbar zurückgeschossen. Urs Morf, was denken Sie, wie ernst ist die Lage?
Ja, die Lage ist wirklich sehr ernst. Man muss schon sehen, also dieser Angriff von heute, der hat eine andere Dimension als die Scharmützel, die es ja ständig gibt an dieser umstrittenen Seegrenze im Gelben Meer. Das ging bisher immer um Fischerboote gegen Fischerboote oder auch mal Patrouillenschiffe der zwei Kriegsmarinen gegeneinander. Es wurde auch Artillerie ins Meer reingeschossen. Aber heute hat Nordkorea ganz gezielt besiedeltes Gebiet mit dieser Insel beschossen. Und das ist wirklich eine andere Dimension. Südkorea hat sogleich reagiert mit Artilleriebeschuss, hat Kampfflugzeuge starten lassen, hat die Regierung in Seoul in einen atomsicheren Bunker abtauchen lassen. Wenn es so schnell Aktionen und Reaktionen darauf gibt, da kann sich etwas einfach hochschaukeln, das kann außer Kontrolle geraten.
Eine offizielle Erklärung aus Nordkorea gibt es ja noch nicht, warum es zum Angriff kam. Was ist Ihre Interpretation?
Ja, eigentlich geht es in Nordkorea darum, den Süden, die USA, Japan und Russland dazu zu bringen, zu zwingen, sich zusammen mit China wieder zu diesen Sechserverhandlungen zusammenzusetzen über sein Atomprogramm. Also zu Verhandlungen, die Nordkorea wohlbemerkt vor 2 Jahren selbst als gescheitert bezeichnet und abgebrochen hat. Aber seit dem Sommer ist unter chinesischem Druck Nordkorea offiziell wieder verhandlungsbereit. Das Problem ist nur, unterdessen sind Südkorea und die USA nicht mehr verhandlungsbereit. Und in solchen Situationen greift Nordkorea traditionell zu Druckmaßnahmen. Es will nun den Konfliktpartnern, wenn man so will, vor Augen führen, wie schlimme Sachen eben passieren können, wenn es nicht zu Verhandlungen kommt.
Wenn Sie sagen, Nordkorea wolle wieder an den Sechsergesprächen teilnehmen, wofür denn? Was möchte denn Nordkorea erreichen?
Ja, das eine ist ganz sicher, also dass eben Peking Druck macht. China ist der einzige Verbündete, den Nordkorea noch hat. Und China hat Nordkorea dazu gezwungen, eben sich wieder verhandlungsbereit zu geben. Das andere ist, Nordkorea hat im letzten Jahrzehnt eben auch gelernt, dass diese Verhandlungen eigentlich sehr günstig sind auch für das Land. Es gewinnt Zeit, um genau diese Atomwaffen, um die es eigentlich geht, weiterzuentwickeln. Und regelmäßig verbindet Nordkorea diese Verhandlungsrunden mit Bedingungen. Es wird wahrscheinlich fordern, dass internationale Sanktionen aufgehoben werden und es wird Wirtschaftshilfe fordern.
Es ist eigentlich ersichtlich, warum Nordkorea Südkorea genau jetzt angegriffen hat.
Ja, die offizielle Begründung, wenn eine kommen wird, wird sein, dass Südkorea ebenfalls im Gelben Meer Manöver durchgeführt hat. Ich denke, es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass genau jetzt gerade der US-Sonderbeauftragte Stephen Bosworth, der Sonderbeauftragte für Nordkorea und seine Atomprogramme, in der Gegend weilt, durch die Gegend reist. Er war schon in Seoul, er war in Tokio, er ist heute in Peking eingetroffen, wird morgen nach Moskau weiterreisen. Und der Bosworth, der hat während seines Aufenthalts hier in der Region in den letzten Tagen mehrmals gesagt, dass solange Nordkorea weitermacht mit Provokationen, man nicht bereit ist, sich mit Nordkorea zusammen an den Verhandlungstisch zu setzen. Und er hat auch unterstrichen, was die Amerikaner in der Vergangenheit ein paar Mal erklärt haben, dass Amerika nicht dazu bereit ist, Gespräche um der Gespräche willen wieder aufzunehmen, sondern nur eben, wenn dabei auch ersichtlich ist, dass zu Resultaten kommen kann. Und genau in solchen Situationen, da neigt eben Nordkorea dazu, erneut Provokationen folgen lassen, um den Druck auf die andere Seite zu erhöhen.
Das waren Informationen und Einschätzungen unseres Asien-Korrespondenten Urs Morf. Für viele war Kurt Koch, der letzte Bischof von Basel, eine Enttäuschung. Er erfüllte ihre Hoffnungen auf eine Öffnung der Kirche nicht. Seit dem Morgen ist jetzt bekannt, wer sein Nachfolger ist. Felix Gmür heißt er und er ist vergleichsweise jung. Was ist von ihm zu erwarten? Remo Vitelli hat zugehört, als sich Felix Gmür am Bischofssitz in Solothurn vorgestellt hat.
Jung, kommunikativ und im Zweifelsfall konservativ. Felix Gmür ist mit 44 Jahren der jüngste Bischof der Schweiz. Als jetziger Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz ist Gmür unter anderem auch deren Sprecher, ist darum in der katholischen Kirche gut vernetzt und ist, was die grundsätzlichen oder auch strittigen Themen betrifft, auf der offiziellen Linie der Kirche. Allerdings lasse er mit sich über manches diskutieren, sagt der neu ernannte Bischof.
Ich schätze mich so ein, dass das Allerwichtigste die Bibel ist. Und das Allerwichtigste ist die Botschaft der Bibel, die eine Botschaft des Lebens ist, der Freude am Leben. Und je nachdem, wie man das jetzt umsetzen kann, soll man es umsetzen. In vielen Dingen bin ich für Kontinuität, in anderen Dingen muss man schauen, was besser werden kann.
1966 als Sohn einer kinderreichen Familie in Luzern geboren, hat Felix Gmür Philosophie, Theologie und Kunstgeschichte studiert. Seinen Doktortitel erlangt hat er mit einer Arbeit über den Philosophen Ludwig Wittgenstein. Der neue Bischof von Basel hat als Lernender und Lehrender bisher mehr Zeit an Universitäten verbracht, denn als Seelsorger in Pfarreien. In den Kirchen von Menzingen und Neuheim, Kanton Zug, war er lediglich Aushilfspfarrer. Und als Generalsekretär der Bischofskonferenz hat er sich in den letzten 4 Jahren vor allem mit administrativer Arbeit beschäftigt. Dennoch will Felix Gmür ein Bischof sein, der nahe bei den Leuten, bei den Gläubigen ist.
Die Gläubigen dürfen erwarten, dass ich mit ihnen in den Dialog treten werde. Ich möchte vor allem für die Menschen da sein und mit ihnen reden, ihre Sorgen anhören und vor allem mit ihnen die Freude am Glauben teilen.
Felix Gmür sieht die Kirche als Ort der Freiheit, wie er selber sagt. Dennoch können die rund 1 Million Gläubigen des Bistums Basel kaum erwarten, dass sich ihr neuer Bischof für größere Reformen in der katholischen Kirche einsetzen wird. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob für Frauen die Priesterweihe möglich sein sollte, sagt Felix Gmür nein und verweist auf die Tradition. Allerdings, als Generalsekretär der Bischöfe hat Felix Gmür in den letzten Jahren die offizielle Meinung der Kirche bis in alle Details vertreten müssen. Sobald er selber Bischof ist, hätte er die Möglichkeit, etwas freier zu denken und zu sprechen. Ob er dies tut, wird sich zeigen. Nach seiner Weihe am 16. Januar.
Die Schweiz in die EU. Das fordert zurzeit eigentlich niemand. Doch das genügt einer Gruppe von EU-Skeptikern nicht. Eine, wie sie sich nennt, unparteiische Interessengemeinschaft für ein EU-Beitrittsmoratorium fordert, mindestens für die nächsten 10 Jahre darf die offizielle Schweiz keine Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Inlandredaktor Freddy Gasser mit den Einzelheiten.
Hans-Peter Portmann ist von Beruf Banker, als Politiker Zürcher FDP-Kantonsrat und betont, er sei ein zutiefst liberaler Mensch. Er sei sich sehr wohl bewusst, ein EU-Beitrittsgesuch werde derzeit von keiner ernstzunehmenden politischen Seite ins Auge gefasst. Das sei auch nicht die Frage. Seine Initiative richte sich gegen die EU selber, welche die bilateralen Verträge immer stärker unterlaufe.
Der Druck, der jetzt seitens der EU gegen die Schweiz aufgebaut wird, man wolle nicht weiter den bilateralen Weg gehen, sondern man müsse über EU-Beitritt eigentlich jetzt verhandeln, diesen Druck wollen wir wegnehmen dem Bundesrat.
Und ihm stattdessen für mindestens 10 Jahre lang verbieten, EU-Beitrittsverhandlungen zu führen. Nach Ablauf dieser Frist soll dann das Schweizer Stimmvolk darüber abstimmen, ob dieses Moratorium verlängert werden soll. Die Schweiz, so die IG-EU-Moratorium, soll sich ganz auf bilaterale und multilaterale völkerrechtliche Verträge konzentrieren. Wobei Portmann betont, ganz strikt gegen einen EU-Beitritt sei seine Interessengemeinschaft dann doch nicht. Aber sicher nicht in der heutigen Form der Union.
Sollte sich die EU einmal so reformieren, dass sie zu einem lockeren Staatengebilde wird, die nur noch Friedensförderung macht und freien Handel betreibt, dann kann man wieder darüber sprechen. Aber das heutige Staatengebilde, dieser Zentralismus in Brüssel, da hat die Schweiz nichts zu suchen.
Die IG EU-Beitrittsmoratorium betont, sie sei nicht nur überparteilich, sondern sogar unparteiisch, wie es Hans-Peter Portmann nennt.
Wir möchten ein Komitee sein, das von der Basis herkommt. Wir wollen, dass dies eine Volksbewegung wird, ohne dass das jetzt irgendwelche ideologische Grundsätze dahinter stecken. Wir glauben, das ist eine Frage, die vom Volk her gelöst werden soll.
Was bei Portmanns Volksbewegung auffällt, ausgerechnet jene Kreise, die sich vehement gegen jede EU-Annäherung ins Zeug legen, fehlen in seinem Komitee. Weder die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS, noch die SVP, noch die Schweizer Demokraten sind in der IG-EU-Beitrittsmoratorium vertreten. Deren Ziele seien auch nicht dieselben, betont SVP-Präsident Toni Brunner.
Für die SVP Schweiz heißt ja ein Moratorium, dass man jetzt keinen EU-Beitritt will. Und die SVP Schweiz will nicht ein Moratorium und ein Jetzt nicht, sondern die SVP will keinen EU-Beitritt.
Derweil üben sich die anderen großen Parteien vor allem in europapolitischer Zurückhaltung. Das gilt für die Mitteparteien CVP wie auch die FDP, deren Delegierte erst vor 5 Wochen sogar ausdrücklich beschlossen, einen EU-Beitritt aus ihrem Parteiprogramm zu streichen. Von den großen Parteien macht sich einzig die SP seit Jahrzehnten für einen EU-Beitritt der Schweiz stark. Der Parteitag hat das Ziel sogar vor 3 Wochen ins neue Parteiprogramm aufgenommen. Aber die Skepsis bei Teilen der Parteibasis ist so groß, dass es in den nächsten Jahren wohl kaum zu einem EU-Vorstoß von Seiten der SP kommen wird.
Die Vereinten Nationen sehen im Kampf gegen die Infektionskrankheit AIDS eine Trendwende. Zum ersten Mal sinke global betrachtet die Zahl der AIDS-Infizierten, sagen die Experten von UNAIDS, also die Experten des AIDS-Programms der Vereinten Nationen in Genf. Wissenschaftsredaktor Patrin Tschudin berichtet.
33,4 Millionen Männer und Frauen jeden Alters leben auf der Welt mit dem HIV-Virus. Und wenn diese große Zahl 2009 gegenüber 2008 leicht gesunken ist, so nur, weil viele an den Folgen der Infektion gestorben sind. Denn eine Heilung ist nicht möglich. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass in einigen Regionen der Welt die Zahl der Menschen, die sich jedes Jahr neu infizieren, sinkt, teilweise erfreulich schnell. So zum Beispiel in 22 afrikanischen Ländern. Dort ist in den letzten 10 Jahren die Zahl der jährlich Neuinfizierten um rund einen Viertel gesunken. Das heißt, die Präventionsmaßnahmen und die Aufklärungsarbeit beginnen zu greifen. Allerdings in 7 Ländern, 5 davon in Osteuropa und Zentralasien, dort ist die Zahl der Neuinfizierten um über 25% gestiegen. Dort steigt die Zahl der HIV-Positiven also weiterhin rasch an. Von den etwa 15 Millionen HIV-infizierten Menschen in einkommensschwachen Ländern, die eine AIDS-Behandlung benötigten, kann derzeit gemäß UNO-Zahlen 5,2 Millionen geholfen werden. Dies führe insgesamt jährlich zu weniger Todesfällen. Zum ersten Mal wegen einer HIV-Infektion behandelt, wurden letztes Jahr auf der ganzen Welt 1,2 Millionen Menschen. Das sind deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Das bedeutet, dass zum Glück immer mehr Menschen Zugang erhalten zu Medikamenten, wobei immer noch rund 10 Millionen Menschen dieser Zugang fehlt, stellt die UNO fest. Seit dem Ausbruch der AIDS-Epidemie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben sich insgesamt 60 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert und rund 30 Millionen sind daran gestorben.
Seit einer Woche gehen rund um die Basler Zeitung die Wogen hoch. Da gibt es eine Redaktion, die den Aufstand probt. Tausende von erzürnten Leserinnen und Lesern, die einen Protestaufruf unterschreiben und gestern auch noch ein Sabotageakt bei der Auslieferung der Zeitung. Gestern Abend erhofften sich viele in Basel eine Klärung, was die politische Ausrichtung und die Besitzverhältnisse des Blattes angeht. Der starke Mann der BAZ, der Finanzier Tito Tetamanti, hätte nämlich einen Vortrag an der Universität Basel halten sollen, hatte aber nicht. Aus Basel, Bert Giger.
Seit Tito Tetamanti im Frühling dieses Jahres zusammen mit dem Basler Medienanwalt Martin Wagner das Zepter bei der BAZ übernommen hat, wartet man am Rheinknie darauf, dass sich der Tessiner Finanzier dazu äußert, was er mit dem Blatt vorhat. Mit der Einsetzung des klar rechts positionierten Chefredaktors Markus Somm sind die Erwartungen nochmals gestiegen. Über 17.000 Menschen haben einen Internetaufruf unterschrieben, der unter dem Titel «Rettet Basel» eine SVP-unabhängige Zeitung fordert. Auf der Straße sind die Meinungen gemacht.
Ich habe ein bisschen Angst um Basel Zeitung. Ich weiss nicht, wie lange ich sie noch abonnieren werde.
Ich denke schon, dass die Richtung wird ein bisschen verändern, was ja jetzt auch schon passiert ist mit dem neuen Chefredaktor. Ja, also ich denke nicht, dass es eine gute Entwicklung ist.
Es gibt allerdings nicht nur kritische Stimmen.
Ich bin nicht unglücklich, weil BAZ ist bekannt dafür gewesen in den letzten Jahren, kann man fast sagen, dass es eine linksgerichtete Zeitung ist. Und wegen dem würde ich das nicht einmal so dumm finden, wenn der Blocher eine gewisse neue Windrichtung reinbringen würde.
Aber die erhoffte Klärung blieb aus. Tito Tetamanti erschien gestern nicht in Basel. Aus Angst vor Störaktionen sagte die Veranstalterin, die Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Tetamantis Vortrag gestern kurzfristig ab. Der BAZ-Mehrheitsbesitzer sprach in diesem Zusammenhang von einem Redeverbot. Diese Aussage muss jedoch relativiert werden, denn gleichzeitig ließ Tetamanti ein seit 2 Monaten versprochenes Interview mit Schweizer Radio DRS im letzten Moment platzen und vertröstet auf später. Vieles bleibt also im Dunkeln. Klar scheint zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass Christoph Blocher dem Verlag bei wirtschaftlichen Fragen weiterhin zur Seite steht. Das Besitzergespann Tetamanti Wagner hat nicht die Absicht, auf sein Beratungsmandat zu verzichten und schlägt eine entsprechende Forderung aus der BAZ-Redaktion aus. Diese reagiert in einem Kommuniqué von heute Mittag enttäuscht darauf, hat ihren Widerstand inzwischen aber aufgegeben. Umso lauter wird der Ruf nach einer Konkurrenzzeitung. Die Frage ist nur, wer diese finanzieren soll. Sogar der Schriftsteller Guy Kneter, einer der Initiatoren des Protestappells, bleibt vage.
Nein, das Geld haben wir nicht. Das können wir gar nicht haben. Das ist etwas, was sich finden muss. Da muss das richtige Projekt, muss das richtige Geld finden. Und das eben, ich glaube, das muss im Moment einfach, das müssen die Gespräche sein, muss sich zeigen, welche Projekte, es bestehen einige Projekte im Moment, dass diese Projekte auch zusammenfinden, dass die sich zusammenschließen, dass die zusammen einen Druck entwickeln und sich eben auch verbinden mit dem Geld.
Dass das Vermögen der Basler Bürgertum, der DAIG, ins Portemonnaie greift, ist unwahrscheinlich. Immerhin, Privatleute haben in den letzten Tagen den Medienberater Ivo Bachmann, der von 2003 bis 2006 selber als Chefredaktor bei der BAZ tätig war, damit beauftragt, die Idee einer neuen Zeitung zu prüfen. Wer dahinter steckt und welche Art von Zeitung den Initianten vorschwebt, bleibt jedoch geheim. Wie auch immer, die Chance, dass sich eine neue Zeitung neben der BAZ auf dem Platz Basel behaupten könnte, wird von den meisten Experten als gering eingeschätzt. Der letzte Versuch einer Zeitungslancierung vor 20 Jahren scheiterte kläglich.
Wie lange klammert er sich noch an die Macht? Diese Frage stellen sich viele Ägypterinnen und Ägypter, wenn sie an den 82-jährigen Machthaber Hosni Mubarak denken. Der Präsident sei schwer krank, heißt es, und trotzdem stelle er sich darauf ein, nächstes Jahr erneut die Präsidentschaftswahl für sich zu entscheiden. Zuerst aber wird das ägyptische Parlament gewählt, am kommenden Sonntag. Und diese Parlamentswahlen spalten die Opposition. Dies stellte Nahost-Korrespondentin Irin Meyer in Kairo fest.
Er ist einer der wortgewaltigsten Oppositionellen in Ägypten, Ala al-Aswani. Und er kommt gleich zum Punkt, kaum hat das Interview begonnen.
You're asking me about the elections. I'm sorry to tell you that we don't have elections in Egypt. Elections is a very.
Sie fragen nach den Wahlen. Hier gibt es keine Wahlen, donnert al-Aswani los. Nichts als ein Theaterstück, manipuliert von vorne bis hinten. Wir treffen den Zahnarzt Ala al-Aswani in seinem Sprechzimmer. Den Arztkittel behält er gleich an. Doch das ist nur eine Seite dieses Mannes. Al-Aswani ist auch der erfolgreichste Schriftsteller der Gegenwartsliteratur in der arabischen Welt. International bekannt wurde er mit seinem Roman Der Jakobianbau. Und dann ist er auch noch politischer Aktivist, Kämpfer für ein demokratisches Ägypten. Kein Wunder also, dass der bekannte Kritiker des Mubarak-Regimes auch einer der Wortführer des Wahlboykotts ist. Die ägyptische Opposition könne diese Farce, bei der das Resultat vor dem Wahlgang schon feststehe, nicht legitimieren mit ihrer Teilnahme, sagt der Autor.
I don't really care much about the results of elections, because the results of elections are now in the desk of the Minister of Interior.
So, doch in der ägyptischen Opposition, heterogen wie eh und je, denken nicht alle so. Die islamistischen Muslimbrüder, die vom Regime brutal verfolgt werden, aber gleichwohl als Unabhängige kandidieren dürfen, nehmen teil. Und ebenso die liberale, im Volk aber als korrupt verschriene Waftpartei. Dabei standen doch die Zeichen für eine Einigung der ägyptischen Opposition in den letzten Monaten so gut wie lange nicht. Mohamed El-Baradei, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Direktor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO, kehrte als Hoffnungsträger nach Kairo zurück und als neue oppositionelle Leaderfigur wollte er den alten Autokraten Mubarak das Fürchten lehren. Das sei ihm bislang nicht gelungen, sagen Kritiker. Zum Beispiel der Politikwissenschaftler Mustafa Kamel El-Sayed.
I think it is not enough that El-Baradei practices politics when he has some leisure time. You know, he goes abroad to attend conferences.
Es reicht nicht, wenn El-Baradei nur in seiner Freizeit Oppositionsführer ist, sagt El-Sayed. Die meiste Zeit sei er im Ausland. So funktioniere es nicht. Der Professor kann seine persönliche Enttäuschung nicht verbergen. Er findet auch den Aufruf zum Wahlboykott von El-Baradei falsch und hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen.
I wrote publicly against. I was opposed to the boycott. I know, of course, that the elections in Egypt are.
Obwohl man davon ausgehen müsse, dass die Parlamentswahlen nicht fair sein würden und von der regierenden NDP haushoch gewonnen würden, könnte die Opposition sie nutzen, um sich politisch besser zu organisieren und ihre Botschaft für politische Reformen unter die Bürger zu bringen, sagt Kamel El-Sayed. Die Anhänger El-Baradeis lassen sich durch solche Kritiken nicht beirren. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Opposition, sagen sie, und außerdem sei es wichtig, sich nicht auf die Person El-Baradeis zu fokussieren. Die Opposition sei eine Bewegung der Massen. Für die Ära nach Mubarak wolle man sich rüsten und für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Der Schriftsteller Ala al-Aswani mahnt zur Geduld. Über Nacht könne der Wandel in Ägypten nicht erreicht werden.
As human beings, we must keep our ability to dream. You see, because all the progress of humanity began, as you know, by a dream.
And, jeder Wandel, jeder Fortschritt beginne mit einem Traum, sagt al-Aswani. Erst das Träumen von einem demokratischen Ägypten ermögliche das Handeln.
Irin Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.